Ich erinnere mich noch gut. Im Haus nebenan wohnte ein kleiner Geist. Mit seinem schlohweißen Haar stand er im zweiten Stock am Fenster und schaute hinaus. Tag für Tag regungslos. Er konnte nicht wie andere Geister durch Wände wandern oder fliegen oder sonst irgendwas. Dieser Geist war eingesperrt, damit er nicht auf die Straße lief, die Dreiviertelstunde bis zur Autobahn oder dahin, wo ihn die Vergangenheit hinbeordern wollte. Für mich als Kind sah meine Großtante Betty so aus. Ein kleiner Geist, der immer mehr verschwand. Später verstand ich, was meine Eltern meinten, wenn sie sagten, Alzheimer. Heute, fast 30 Jahre danach, wissen wir mehr darüber, wie man mit Demenzpatienten umgeht. Nicht einfach einsperren und zwischendurch wütend anbrüllen, wie es die Tochter meiner Tante Betty oft getan hat, verzweifelt und überfordert. Aber wie die Krankheit genau entsteht und an welchem Punkt man wo für eine wirksame Therapie eingreifen müsste, das wissen wir immer noch nicht. Wissenschaftler auf der ganzen Welt suchen nach einer Lösung für eines der größten Gesundheitsprobleme unserer Zeit, den Verlust des Gedächtnisses. Genetiker, Grundlagenforscher und Ärzte. Für diese Sendung habe ich einen von ihnen begleitet.
Felix Miller-Sanowski rennt zum Zug. Wir fahren nämlich, ich glaube, in 2 Minuten ab oder so. Ah, er sieht mich winken. Er rennt und rennt. Und er hat genauso viel Gepäck dabei wie ich für 2 Tage.
Morgen! Einen
wunderprächtigen guten Morgen wünsche ich. Wie üblich wieder mal verspätete U-Bahn, aber noch ein Taxi in letzter Minute zum Glück.
Wir haben noch 2 Minuten, alles gut.
Sehr gut. Aber ihr habt massig Zeit.
Das ist die Radio-Doku. Heute mit der ersten Folge des Zweiteilers Der Demenzfahnder. Ich bin Verena Fiebiger.
Wie viele Stunden haben Sie geschlafen?
Ein paar zu wenig, würde der normale Mensch wahrscheinlich sagen. Aber es waren jetzt, glaube ich, 4,5 ungefähr. Jetzt zum Glück brauche ich nicht so viel Schlaf normal. Also macht mir nicht so viel aus.
Es könnte ihm wahrscheinlich auch der Himmel auf den Kopf fallen. Felix Müller-Sanowski, vertrauensvolle braune Augen und halblanges, weißgelocktes Haar, würde auch dann noch unerschütterlich freundlich sein. Felix Müller-Sanowski nennt sich selbst mit einem Augenzwinkern Demenzfahnder. Die Bezeichnung trifft es ganz gut. Seit einigen Jahren reist der Demenzfahnder durch ganz Deutschland. Auf der Suche nach besonderen Patienten und deren Familien. Patienten mit den seltenen erblichen Formen von Demenz. Sie stellen weniger als 1% der Demenzerkrankten und sind schwer zu finden. Aber in ihren Genen könnte der Schlüssel zur Erforschung eines der schlimmsten Leiden der Menschheit liegen. Der fortschreitende Verlust des Gedächtnisses und der eigenen Persönlichkeit.
Jo, aber ich bin ja froh, dass ich es noch geschafft habe in den Zug.
Ich überlege gerade, ob wir schon fit genug sind. Das ist 5.52 Uhr aktuell. Wir fahren nach Berlin. Treffen wir Ihren Patienten gleich am späten Vormittag oder am Mittag?
Also der hat uns Prokura gegeben. Wir dürfen ihn treffen, wann wir wollen. Wir sollen einfach zur entsprechenden S-Bahn-Station fahren und ihm dann anrufen, weil er wird uns dann abholen.
Ideal.
Während der Demenzfahnder durch Deutschland reist, herrscht in der Demenzforschung eigentlich Katerstimmung. Vor allem, wenn es um Alzheimer geht, die am weitesten verbreitete Form von Demenz. Ein mehrere Jahrzehnte vorbereiteter Therapieansatz droht zu scheitern, noch bevor er es als Medikament auf den Markt geschafft hat. Die rätselhaften Puzzleteile einer der komplexesten Krankheiten überhaupt müssen wohl neu zusammengesetzt werden.
Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie noch folgende Hinweise. Aufgrund einer technischen Störung können in unserem Zug heute leider keine Reservierungen angezeigt werden. Wir bitten daher Fahrgäste ohne Reservierung, den Fahrgästen mit Reservierung die Plätze frei zu machen.
Über 100 Fahrten, unzählige Stunden unterwegs durch den gesamten deutschsprachigen Raum, zu Besuch bei Dutzenden Familien. Felix Müller-Sanowski ist ein Arzt vom Uniklinikum, der zu seinen Patienten reist und nicht umgekehrt.
Es demonstriert natürlich auch eine Art von Wertschätzung, wie beim Hausbesuch auch gegenüber den Patienten, dass man auch ein Stück weit von dem hohen universitären Ross mal heruntersteigt und ich sage, wir sind hier das Maß aller Dinge und wenn ihr was wollt, müsst ihr schon zu uns kommen, sondern einfach auch sagt, wir haben ein ehrliches Interesse an euch und es geht uns nicht nur um eure Daten und eure Biomarker, sondern es geht letzten Endes auch wirklich um euch als Personen und Patienten.
Achten Sie weiterhin auf Aufgrund einer technischen Störung in unserem Bordrestaurant Bord Bistro besteht hier heute leider nur ein eingeschränktes Warenangebot.
Das ist uns wurscht. Wir gehen trotzdem ins Bordrestaurant, oder? Vielleicht kann man zumindest einen Kaffee trinken. Vielleicht haben sie das.
Anfang der 1990er stellten Forscher die Amyloid-Hypothese auf. Dabei geht es um Eiweiße im Gehirn. Sie sollen für die fortschreitende Hirnschädigung bei Alzheimer-Patienten verantwortlich sein. Eiweißmoleküle falten sich normalerweise in einer für sie typischen Art und Weise. Wenn sie sich anders falten, nennt man das fehlgefaltet. Denn damit verändern sich ihre Eigenschaften. Man kann das gut mit einem Blatt Papier vergleichen. Faltet man es zu einem Papierflieger, kann es schweben. Knüllt man es zusammen, fällt es auf den Boden. Es bleibt immer ein Blatt Papier, aber eben mit unterschiedlichen Eigenschaften. Genau das passiert laut der Amyloid-Hypothese mit dem kleinen Eiweißfragment Beta-Amyloid. Fehlgefaltet klumpen die Moleküle zusammen, bis sich ein sogenannter Plaque bildet. Der lagert sich zwischen den Nervenzellen ab. Schon Alois Alzheimer hat diese Plaques vor über 100 Jahren unter dem Mikroskop entdeckt.
Ja, vorhin noch jemand zugestiegen.
Ja. Hoffentlich ist überhaupt ein Platz frei.
Viele Forscher gehen bis heute davon aus, dass die Beta-Amyloid-Ablagerungen die wesentliche Rolle bei der Entstehung der Krankheit spielen. Die Erkenntnisse der Genetiker sprechen genauso dafür wie die klinischen Daten. Es spricht aber auch einiges dagegen. Neben dem Amyloid gibt es nämlich noch ein weiteres Eiweiß, das bei Alzheimer eine wichtige Rolle spielt, das sogenannte Tau. Auch das kann sich fehlfalten und führt zu Verklumpungen, allerdings innerhalb der Nervenzelle. Lange Zeit haben verschiedene Gruppen von Forschern entweder das Amyloid untersucht oder das Tau. Zwei Forschungszweige, immer in harter Konkurrenz zueinander. Irgendwann wurden sie sogar halb scherzhaft wie zwei verschiedene Glaubensgemeinschaften benannt. Die Taoisten, die glauben, dass das Tau wichtiger für die Entstehung von Alzheimer ist, und die sogenannten Baptisten. Baptisten wegen dem B in Beta-Amyloid.
Heute besuchen wir einen Patienten, dessen Familie ursprünglich schon in Großbritannien identifiziert wurde im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts als betroffen von einer erblichen Alzheimer-Demenz. Und der Betroffene ist vor einigen Jahren erkrankt, leichtgradig muss man sagen, mit Konzentrationsstörungen in erster Linie und leichten Gedächtnisstörungen, ist dann auch irgendwann in der Universitätsambulanz der Charité gelandet.
Meine Damen und Herren, die Abfahrt unseres Zuges verzögert sich noch um wenige Minuten. Wir warten auf einen entgegenkommenden Zug und werden unsere Fahrt in Kürze fortsetzen.
Und über diesen Ambulanzbesuch habe ich ihn dann kennengelernt und positiv getestet.
Ich nenne den Mann, der es zwar okay findet, dass ich mitkomme, aber nicht öffentlich auftreten möchte, den englischen Patienten. Weil er Engländer ist und gerade an einer Studie in London teilnimmt. Heute ist er 53 Jahre alt, ein junger Patient für eine Demenzerkrankung. Und auch sonst ein Sonderfall. Normalerweise erkranken Menschen über 65 an Alzheimer, ohne dass man das irgendwie vorhersagen kann. Beim englischen Patienten ist das anders. Er hat eine spezielle, genetisch bedingte Form von Alzheimer, eine sogenannte Presenilin-1-Mutation, genau wie sein Vater.
Meine Damen und Herren, wir erreichen in wenigen Minuten Berlin-Gesundbrunnen. Hier werden alle vorgesehenen Anschlusszüge erreicht.
Und hier werden wir gleich abgeholt.
Davon gehe ich ganz schwer aus. Ja. Der ist da in der Hinsicht immer sehr zuvorkommend. Und einer meiner Demenzpatienten, der mich immer noch regelmäßig selbst mit dem Auto abholt.
Also ich vertraue Ihnen mal als Arzt. Ich fahre mit.
Das ist bei den Früherkrankten meiner Erfahrung nach tatsächlich eben anders als bei den Späterkrankten, dass die in vielen Fällen durchaus noch in der Lage sind, Auto zu fahren, auch wenn das natürlich offiziell nach den Empfehlungen und Richtlinien eher nicht der Fall sein sollte.
Der englische Patient hat übrigens die gleiche Mutation, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die berühmteste Alzheimer-Patientin der Geschichte hatte, Auguste Deter. Sie war der erste Fall, der im Jahr 1906 von Alois Alzheimer dokumentiert wurde. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass Auguste Deter als erste beschriebene Alzheimer-Patientin auch an einer der seltenen erblichen Alzheimer-Formen gelitten hat. Eine Patientengruppe, die über 100 Jahre später wegen ihrem klar definierten Krankheitsbild besonders interessant ist für die Forscher und wieder neu in den Fokus rückt.
Hallihallo, freue mich sehr, Sie so wohl aufzusehen. Sehen, das ist die Frau Fiebiger.
Fiebiger.
Ja, genau. Schön, dass ich mitkommen durfte. Vielen Dank.
Danke.
Danke fürs Abholen.
Rein äußerlich merkt man dem englischen Patienten gar nichts an bei einer ersten Begegnung.
Lässt er mich durch? Könnte sein. Jetzt muss er. Oh ja. Ah, okay. Ah, lässt mich durch. Okay. So, wir haben ungefähr 1,5 Kilometer bis nach Hause. Es staut hier wieder.
Es ist super viel Verkehr hier, ne?
Ja, ich verstehe nicht warum. Vielleicht ist eine Baustelle auf die Hauptstraße, die quasi parallel fährt, oder weiß ich nicht.
Seit der Jahrtausendwende setzten Grundlagenforscher wie Genetiker ihre Hoffnung auf eine Impfung gegen Alzheimer. Sie versuchten also, mit Antikörpern gegen die schädlichen Amyloid-Ablagerungen im Gehirn vorzugehen. Und tatsächlich konnten sie in Studien nachweisen, dass sich durch regelmäßige Impfungen die Plaques aus dem Gehirn entfernen lassen. Andererseits bleiben die Patienten trotzdem Alzheimer-Patienten. Die bereits vorhandenen neurologischen Schäden können offenbar nicht rückgängig gemacht werden. Das Fortschreiten der Krankheit verlangsamt sich nur und auch das nur sehr wenig.
Ich war schon mehrfach hier aus diversen Gründen. Mindestens zweimal im Jahr kann man sagen, dass ich persönlich besucht habe. Manchmal auch, wenn er in München war, dass er mich besucht hat. Und
mein Schlüssel ist im Auto.
Das sind natürlich schon erste Phänomene, die vor einem und vor zwei Jahren sicherlich gar nicht passiert wären.
Die Idee der Forscher: Die Patienten müssten viel früher geimpft werden. Am besten Jahre, bevor es zum Absterben der Nervenzellen kommt. Und man braucht Patienten mit möglichst einheitlichem und klar definiertem Krankheitsmechanismus. Reine Alzheimer-Patienten. Also keine Patienten mit zusätzlichen Erkrankungen wie Bluthochdruck. Und auch keine Patienten, bei denen man erst spät sagen kann, ob sie wirklich Alzheimer haben. Deshalb ist der Fokus auf die seltenen Fälle von erblicher Alzheimer-Demenz gerückt. Hier ist der Fall klar.
Ja, ich glaube, da ist schon für uns eingedeckt worden, wie es aussieht. Haben Sie schon eingedeckt für uns?
Ja, nur Wasser.
Ja, das ist auch das Beste, glaube ich, bei dem Wetter.
Genau, ja. So, wir haben Naturell, ohne Sprudel, Medium und Sprudel.
Das ist ja eine richtige Mineralwasser-Degustation hier. Fast wie in der Weinprobe.
Was wollen Sie? Ich mag alles außer Klassik.
Ich nehme Naturell, glaube ich.
Naturell. Ohne Sprudel.
Genau. Gut, dann passe ich mich an. Ist gut. Ja nicht, danke. Wir müssen ja nicht alle Flaschen gleichzeitig aufbrechen. Das muss ja nicht sein.
Bei dem Wetter, dass es überhaupt kein Problem ist. Das Wasser wird getrunken.
Ja, ich habe schon gehört, das mit der Rente hat wenigstens einigermaßen hingehauen.
Damit die Rentenkasse des englischen Patienten seine Erkrankung und damit seine Arbeitsunfähigkeit anerkennt, hat sich der Demenzfahnder auch um das Gutachten dafür gekümmert, Tests durchgeführt, beraten. Der englische Patient hat vor seiner Erkrankung im Finanzsektor gearbeitet. Ein fordernder Job, sagt er, den er seit über 3 Jahren nicht mehr ausüben kann. Das, was nicht stimmt, hat er daran bemerkt, dass er anfing, bereits erledigte Arbeitsschritte doppelt und dreifach auszuführen. Aber er hat für sein Leben, auch dank seines guten Umfelds, einen neuen Rhythmus gefunden.
Ich würde sagen, ich habe keine schlechten Tage oder gute Tage. Ich gehe 2-mal die Woche arbeiten bei einem Busunternehmen, wo meine Kumpel von mir, er ist der Besitzer, Eigentümer von diesem Unternehmen, die machen Stadtrundfahrten. Alle 20 Minuten fahren die Busse um die Sehenswürdigkeiten von Berlin. Und meine Aufgabe bei dieser Firma ist, aufzupassen und zu kontrollieren, dass die Busfahrer, Fahrer wo sie fahren sollen und wann sie fahren sollen. Und durch ein EDV-System sehe ich, wann welcher Bus wohin fährt. Und das macht mir Spaß. Es ist A, 2 Tage die Woche bin ich unterwegs. Es ist sehr schön, ungefähr 25 Kilometer entfernt, im Süden von Berlin, in Berlin-Tempelhof. Solange es nicht regnet, dann fahre ich mit dem Fahrrad hin und zurück. So, ich habe an dem 2 Tage die Woche ungefähr 50 Kilometer hinter mir. Und an den Tagen, wenn ich nicht arbeite, dann wandere ich über die Felder, durch die Wälder. Und es gibt eine sehr schöne Wald und Wege, wo man langlaufen und lang joggen kann.
Das Häuschen im Norden Berlins ist top in Schuss. Der Garten gepflegt, die lilafarbenen Rhododendron-Sträucher vor dem Haus in voller Blüte.
Wobei man ja auch sagen muss, dass sie ja, glaube ich, in den Aktivitäten und Unternehmungen mit den Freunden auch bislang zum Glück nicht wirklich eingeschränkt sind, oder? Ich meine, sie reisen ja nächste Woche wieder zusammen mit Freunden, sie machen die gleichen Unternehmungen, wie sie das früher auch gemacht haben. Also es ist ja nicht so, dass man sich jetzt einschränken muss aufgrund der...
Unsere Freizeit ist überhaupt nicht eingeschränkt.
Ja. Wo fahren Sie hin nächste Woche?
Nach Whitby, das ist eine schöne Hafenstadt in Nordostengland. Ich war mit meiner Frau da im Urlaub letztes Jahr und wir 2 und 6 anderen Nachbarn, 4 Paare insgesamt, wir reisen zusammen irgendwo hin. Und da wir in Whitby, dieser Hafenstadt in Nordostengland, sehr schöne Urlaub letztes Jahr hatten, hat meine Frau vorgeschlagen, dass wir es mit den Nachbarn machen, weil es sehr, sehr schön ist.
Ein einigermaßen normales Leben führen können, so lange wie möglich stabil bleiben. Deshalb hat er auch sofort zugesagt, als ihm Demenzfahnder Müller-Sanowski vorgeschlagen hat, an der weltweit laufenden sogenannten Diane-TU-Studie teilzunehmen. Diese Studie behandelt speziell Patienten mit erblicher Alzheimer-Demenz durch regelmäßige Antikörperimpfungen. Dafür muss der englische Patient einmal im Monat nach London fliegen.
Haben Sie das Gefühl, es hat sich, seit Sie begonnen haben mit der Studie, was verändert? Oder haben Sie manchmal das Gefühl, es macht schon Sinn, da weiter hinzufahren?
Weiter hinzufahren für die Behandlung auf jeden Fall, weil warum soll ich das nicht machen? Ich habe nichts zu verlieren. Ich habe den Eindruck, dass es ein bisschen schlechter geht als vor 1, 2 Jahren, aber für mich ist es schwer zu beurteilen. Ich weiß nicht, ob das Medikament oder die Spritze, die ich bekomme, mir hilft oder nicht. Kann ich nicht definitiv beurteilen.
Bei was haben Sie das Gefühl, dass es irgendwie hat sich verändert, das geht nicht mehr so gut?
Oh, Sie müssen meine Frau fragen, aber sie ist leider nicht hier. Meine Frau sagt ab und zu mal, dass, oh, du hattest heute einen schlechteren Tag. Offensichtlich merkt sie das an einige Tage, aber ich weiß es nicht. Und nur das Krankenhaus in London, alle 6 Monate habe ich kognitive Testen und die würden wissen, ob meine Ergebnisse besser oder schlechter sind.
Und das wird Ihnen natürlich auch nicht mitgeteilt, weil das Teil der Studie ist.
Genau, richtig, ja.
Als Studienteilnehmer weiß der englische Patient nicht, ob er nur für ein Placebo oder eine möglicherweise wirksame Antikörpertherapie jeden Monat nach London fliegt. Das wissen während der Studie weder er noch die behandelnden Ärzte. Die Diane-TU-Studie ist also eine sogenannte Doppelblindstudie. Nur so kann ein wissenschaftlich aussagekräftiges Ergebnis erzielt werden. Trotzdem ist er dankbar, überhaupt irgendetwas unternehmen zu können.
Ich glaube, die großen Pharmaunternehmen finanzieren das alles, die Reisekosten. Da Leute viel älter werden, haben die große Interesse an einer Heilung oder einem Medikament, der mindestens die Entwicklung aufhalten kann. Ich fühle mich geehrt sozusagen, dass ich an dieser Studie teilnehmen darf. Es ist wirklich ein Privileg.
Wie lange geht die noch?
Diese Studie ist für 36 Monate, glaube ich. 2 Jahre habe ich vorbei. Ich hoffe, dass ich vielleicht an eine weitere Studie teilnehmen. Das wäre sehr schön. Ich kenne keine Gründe, warum das nicht sein könnte, aber man weiß nicht, was in der Zukunft passiert.
Die Antikörperstudie, an der der englische Patient teilnimmt, läuft weiter. Während kurz nach unserem Besuch in Berlin eines der weltweit größten Pharmaunternehmen, Eli Lilly, ankündigt, einen ebenfalls international angelegten Medikamententest vorzeitig einzustellen. Bei diesem Test kam eine andere Methode zum Einsatz. Der Versuch, mit einem sogenannten BACE-Inhibitor die Bildung von Beta-Amyloid zu verhindern. Also von dem Stoff, den viele Wissenschaftler für das Hauptproblem bei Alzheimer-Demenz halten. Anscheinend ist die Firma nicht mehr von der Wirksamkeit ihres Medikaments überzeugt. Es ist schon die zweite große Firma, die die Amyloid-Hypothese ins Wanken bringt. Der Pharmakonzern Pfizer hat Anfang des Jahres 2018 sogar angekündigt, sich komplett aus der Alzheimer-Forschung zurückzuziehen. In anderen Bereichen seien die Erfolgsaussichten für wirksame Medikamente größer.
Dass Studien vor Ende abgebrochen werden, ist halt doch ein ungewöhnliches Ereignis. Weil normalerweise wird eine Studie zu Ende geführt, ausgewertet und dann stellt man fest, hat es denn gewirkt oder nicht. So eine Studie ist natürlich in der Größenordnung, ist eine weltweite Studie mit vielen, vielen Standorten auch eine sehr teure Angelegenheit für eine Pharmafirma. Und wenn quasi die Daten während der Studie schon so eindeutig in die Richtung weisen, dass da wahrscheinlich für die Pharmafirma nichts bei herumkommt, dann überlegen die sich halt eben zunehmend, ob sie die Studie einfach schon im Laufen abbrechen.
Zurzeit sind noch mehrere ähnliche Studien im Rennen. Viele Experten bezweifeln aber, dass die Forschung zu diesen BACE-Inhibitoren den Durchbruch bringen wird.
In den Stoffwechsel von einem Eiweiß einzugreifen, halte ich für schon relativ gewagt persönlich. Deswegen konnte ich mir persönlich, und das ist auch nach wie vor so, immer eher vorstellen, dass man beim derzeitigen Kenntnisstand es eher im Griff hat, mit Hilfe von Antikörpern oder eben auch aktiver Immunisierung Eiweiße zu entfernen aus dem Körper, als dass man eben in komplexe Stoffwechselwege eingreift, die man so genau dann vielleicht doch noch nicht versteht.
Der Demenzfahnder und ich fahren weiter nach Wien. Hier wollen wir den Mann treffen, den Felix Müller-Sanowski den Mann mit den 1000 Gehirnen nennt, den Neuropathologen Gábor Kovács. Und wir werden zwei Brüder treffen, deren Vater früh und schwer an vererbbarer Alzheimer-Demenz erkrankt und gestorben ist. Wie ihr Leben in ein paar Jahren aussehen wird, können Sie nur mutmaßen. Auch sie sind nochmal ein ganz spezieller Fall, der uns dem Rätsel der Krankheit ein Stückchen näher bringen könnte. So, der Herr Müller-Sanowski und ich, wir sitzen heute nicht im gleichen Waggon. Ich habe aber noch ein paar Fragen an Ihnen, vor allem welche Familie wir genau besuchen. Das hat sich nämlich spontan noch was Neues ergeben. So, ich glaube, er sitzt in Wagen 23. Ha, hallo.
Entdeckt und erwischt. Ja, guten Morgen wünsche ich. Hallo.
Guten Morgen.
Ich habe mich schon erlaubt, mal mich zu platzieren und mich an die wichtigste Ressource hier im Zug anzudocken, nämlich den Strom für meinen Laptop.
Ja, der Rechner ist schon wieder hochgefahren. Es hat sich ja spontan noch was ergeben. Wir fahren jetzt nach Wien, um dort einen Neuropathologen zu besuchen. Aber wir treffen auch eine Familie, wo nicht klar war, ob wir die sehen können.
Ja, genau. Das ist eine Familie, die ich auch schon seit einigen Jahren betreue. Eine Familie, die von einer erblichen Alzheimer-Krankheit betroffen ist. Und zwei der Söhne des betroffenen Patienten werden heute auch vorbeikommen. Sinn und Zweck des Ganzen ist einmal die Frage, um so ein bisschen den Beratungsbedarf abzuklären hinsichtlich erblicher Demenztestung, also genetische Beratung. Und zum anderen sind die eben auch daran interessiert, mal die histologischen Präparate von ihrem Vater zu sehen, also die Gewebsschnitte, die nach dem Tod untersucht wurden, um die ein bisschen besser zu verstehen.
Das Leben ist schön, solange niemand den Wecker stellt. In der nächsten Folge dieser Radiodoku lernen wir zwei junge Männer kennen, die versuchen, einfach weiterzuleben, obwohl ihr mögliches Schicksal mehr als bedrohlich ist. Und wir werden besser verstehen, wo sich die aktuelle Alzheimer-Forschung hinbewegen könnte.
Also ich als Erkrankter, der von so einer Familie kommt, es sind tausende Gedanken im Kopf. Bringt sich das Ganze noch etwas? Es ist so, ob man gegen den Strom schwimmt, ne?
Das war die Radiodoku mit der ersten Folge unseres Zweiteilers Der Demenzfahnder von Verena Fiebiger. Folge 2 nächsten Sonntag auf Bayern 2 oder jetzt schon im Radiodoku-Podcast unter bayern2.de/podcast.